Also die, was ich mir so vorstelle, wäre eigentlich wie ein Streichquartett oder wenn ich ein Klavierkonzert spiele, Beethoven, dann spiele ich mittags 1,5 Stunden, 2 Stunden auf dem Flügel und dann gehe ich nach Hause und ruhe mich aus und dann bin ich einfach abends fit. Und mit Elektronik ist es einfach doch immer noch allermeistens so, dass man den ganzen Tag am Aufbauen ist und am Unterprobe machen und eigentlich ist man abends gar nicht mehr so richtig. Ich meine, ist einfach schon ein bisschen müde. Und dann funktioniert das Konzert vielleicht auch so irgendwie oder auch ganz gut. Aber so richtig befriedigend fand ich das nicht. Also ich habe mir immer vorgestellt, also Popbands können das. Und die machen riesige Shows, einen Tag nach dem anderen. Und dann kommen wir von der neuen Musik und haben hier so einen kleinen Aufbau und es funktioniert nicht.
Herzlich willkommen zu Weites Feld, dem Podcast für klassische Musiker auf der Suche nach Inspiration und neuen Wegen. Mein Name ist Max Gärtner und ich treffe mich mit Musikschaffenden, die mit einer klassischen Ausbildung begonnen haben und unkonventionelle Wege gegangen sind, um ihre ganz eigene Idee, eine Karriere im Musikbusiness zu leben. Gemeinsam versuchen wir herauszufinden, worauf es bei einer Karriere als Profimusiker ankommt, wie man als Freelancer die richtige Work-Life-Balance findet und sich selbst dabei immer treu bleibt. Mein heutiger Gast ist der Pianist, Autor und Experte in Sachen elektronische Musik, Sebastian Baerweg. Sebastian lebt in Berlin und hat sich ganz der neuen Musik verschrieben. Mittlerweile ist er der Ansprechpartner, wenn es um elektroakustische Musik geht. Er hat nicht nur zum Thema promoviert und auch zahlreiche Texte publiziert, sondern erklärt unter anderem auch als Dozent bei den Ferienkursen für neue Musik in Darmstadt, die ja wahrscheinlich die meisten von euch kennen, wie genau man elektroakustische Musik eigentlich technisch auf der Bühne umsetzt. Beim Schneiden ist mir übrigens aufgefallen, dass ich echt inflationär oft, aber immerhin aus gegebenem Anlass, das Wort Synthesizer benutzt habe. Ich habe aufgehört zu zählen, aber schreibt mir doch einfach mal in den Kommentaren, wie oft ihr es so gehört habt. Ihr habt übrigens zahlreich abgestimmt und während der Weihnachtsferien wird der Podcast daher wöchentlich erscheinen. Ich finde ja, die ruhigen Feiertage eignen sich perfekt, um immer mal heimlich zu verschwinden, um selbst zur Ruhe zu kommen, aber vielleicht auch ein bisschen Podcast zu hören. Jetzt erstmal viel Spaß beim Zuhören. Sebastian, schön, dass heute Morgen klappt mit dem Interview. Wir haben uns gerade noch einen leckeren Kaffee besorgt und sitzen jetzt hier in deinem Studio-Wohnraum. Erzähl mal, du hast jetzt hier 1000 Synthesizer. Ich werde nachher bestimmt noch einen kleinen Snapshot machen, dass ich das auch mal in der Story beim Podcast zeigen kann, was du hier für coole Dinge hast. Muss man sich vorstellen, dass du hier deinen Hauptarbeitsplatz hast? Wie läuft das?
Das ist jetzt gerade eine Zwischenlösung, weil ich gerade zwischen 2 Wohnungen und zwischen 2 Arbeitsplätzen bin. Ich bin jetzt einfach diesen Winter hier in einer normalen Wohnung, die ich aber dann eben zu meinem Studio umfunktioniert habe. Und deswegen sind die ganzen Sachen hier gelagert. Und ja, hier arbeite ich im Augenblick, diesen Winter auf jeden Fall.
Ich kenne dich vor allem deswegen und habe auch deswegen dich unbedingt für den Podcast gewinnen wollen, weil ich dich schon unzählige Male im Rahmen meiner Dissertation zitiert habe. Du hast wahnsinnig viel publiziert zum Thema, wie klassische Musiker mit elektronischen Bestandteilen in vielleicht neuen Musikkompositionen umgehen und wo da vielleicht Probleme sein könnten. Hast du zum Beispiel im Beitrag zur neuen Musik von den Darmstädter Ferienkursen einen Artikel geschrieben? Wie kam es denn zu diesem Grundgedanken überhaupt, darüber mal zu publizieren?
Der Grundgedanke kam daher, dass tatsächlich zu viele Konzerte schiefgegangen sind. Also das
bei dir selbst oder allgemein?
Bei mir selber. Also das, also allgemein war es schon auch einfach die Regel bis vor ein paar Jahren, dass bei jedem Konzert mit Elektronik jemand auf die Bühne kam und gesagt hat, wir haben ein technisches Problem. Und das passiert in anderen Shows einfach nicht. Also aber es ist bei mir selber einfach auch zu oft passiert. In einem Jahr 4-mal. Und das sind ja Uraufführungen und beide Seiten, also der Komponist oder und ich, wir haben so lange gearbeitet und es wurden Sachen vielleicht sogar gelötet oder wie auch immer. Und dann fällt das aus. Das gibt auch so viele Verletzungen dann im interpersonellen Raum. Das ist einfach eine wirklich harte Sache.
Wenn du sagst, das ist passiert, da fällt es aus, wie muss man sich das vorstellen? Das hat alles immer funktioniert, dann kommt der Konzertmoment und dann hat nichts mehr funktioniert oder nur Teile davon oder wie war das?
Also ich finde, es gab tatsächlich nur selten Konzerte, die genauso gut liefen wie ein klassisches Konzert. Also die, was ich mir so vorstelle, wäre eigentlich wie ein Streichquartett oder wenn ich ein Klavierkonzert spiele, Beethoven, dann spiele ich mittags 1,5 Stunden, 2 Stunden auf dem Flügel und dann gehe ich nach Hause und ruhe mich aus und dann bin ich einfach abends fit. Und mit Elektronik ist es einfach doch immer noch allermeistens so, dass man den ganzen Tag am Aufbauen ist und unterm Proben machen und eigentlich ist man abends gar nicht mehr so richtig. Ich meine, ist einfach schon ein bisschen müde. Und mein Ziel ist doch. Und dann funktioniert das Konzert vielleicht auch so irgendwie oder auch ganz gut. Aber so richtig befriedigend fand ich das nicht. Und das hatte einfach damit viel zu tun, dass es eben auch keine Ausbildung gibt, dass es alles so Learning by Doing ist. Und dann ist alles so gerne auf den letzten Drücker. Und das finde ich einfach nicht so eine schöne Arbeit, als ich meine, ich mache ja Musik, um mich lange mit etwas zu beschäftigen und das dann irgendwann auf die Bühne zu bringen. Das ist eigentlich eine sehr langsame und sorgfältige Arbeit. Und da ist es einfach ein wildes Zusammengestöpsel, um dann am Schluss Hauptsache irgendwie noch was über die Bühne zu bringen.
Vielleicht kannst du ein bisschen was zu deinem Artikel sagen. Zwischen Bricolage und Professionalität hieß der ja im Untertitel. Was regst du denn da an, wie vielleicht sozusagen sowas umgangen werden könnte? Oder wirfst du da nur das Problem an sich auf? Oder hast du da auch so ein bisschen schon drüber nachgedacht, was wäre denn notwendig, um da so ein bisschen etwas zu verändern vielleicht auch?
Oh, jetzt muss ich mich an den Artikel erinnern. Aber ich denke, was man ändern könnte, wäre eben tatsächlich Ausbildung für klassische Musiker in Elektronik. Und zwar damit meine ich die Interpreten. Da stoße ich interessanterweise auf Widerstände von den elektronischen Studios und von den Professoren für Komposition, die das für nicht nötig halten. Weil sie eben auch keine Interpreten sind. Ne? Also für die sehen, dass das Konzert ja am Abend ja doch irgendwie funktioniert hat.
Und das hat dann im Grunde, also sie sehen das dahinter nicht und das Ergebnis war ausreichend sozusagen für die.
Für die ist das Ergebnis ausreichend. Also ich sehe als Interpret, sehe ich einen Pianisten und ich sehe die Verzweiflung in ihren Augen, wie sie da hinter dem Keyboard sitzt, von dem sie noch nicht mal weiß, was für Klänge da rauskommen. An dem Abend der Aufführung, also die Oboe spielt Oboe, die Klarinette spielt Klarinette und hinter dem Keyboard sitzt jemand, der überhaupt gar nicht weiß, was passiert. Und der Sound wird dann von woanders gemacht und da sitzt also jemand, da wird ein Musiker umfunktioniert in einen Tastendrücker. Und also ich finde das total unbefriedigend. Und
für Musikerseite ist das natürlich auch schwierig. Ne? Man strebt eigentlich immer, das schreibst du ja auch im Artikel, nach dieser Perfektion. Und plötzlich ist man da eigentlich so dilettantisch unterwegs und merkt das ja auch selbst und fühlt sich da in seiner eigenen Haut nicht wohl.
So ist das. Dann hast du auf einmal ein Fußpedal und dann weißt du zum Beispiel überhaupt gar nicht, ein Pedal ist immer ein Fußpedal. Also dann hast du auf einmal ein Pedal und dann weißt du überhaupt gar nicht, ob dieses Pedal funktioniert. Das ist also du sitzt vor Leuten auf einer Bühne und hast ein Gerät und weißt überhaupt gar nicht, ob das etwas macht. Das ist ein Gefühl der Hilflosigkeit, das man da hat. Und die Situation auf der Bühne ist ja schon so. Ich meine, es gibt Bühnenangst und alles. Es ist eine sehr exponierte Situation und da willst du natürlich alles unter Kontrolle haben.
Und du sagst, auf Seiten der Komponisten bzw. elektronischen Studios gibt es wenig Verständnis. Wie ist es auf Seite der Lehrenden im Instrumentalbereich?
Die Lehrenden im Instrumentalbereich, die möchten ja eigentlich nur Musik bis 1920 unterrichten. Insofern ist da die Tür ohnehin zu. Ich finde es total logisch, so wie die Ausbildung ja auch immer weiter modularisiert wird, dass es einfach einen Aufbaustudiengang gäbe, 2 Jahre Elektronik für Performer. Das wär überhaupt kein Ding. Ja, auf den Master oder auf den Bachelor noch drauf. Wir machen das ja jetzt seit 2014 in Darmstadt, aber ich finde, es ist wirklich ein Tropfen auf den heißen Stein und die Leute kommen da wirklich und es sind teilweise wirklich die Basics. Es ist ja so, dass man als Pianist aus dem Studium rauskommen kann und das Wort MIDI noch nie gehört hat. Das ist einfach absurd.
Es erfordert natürlich wirklich wahnsinnig viel Motivation, sich überhaupt auch damit auseinanderzusetzen. Ne? Ich erinnere mich auch an meine erste elektroakustische Komposition. Als klassischer Musiker hast du keine Ahnung, wie ein Mischpult funktioniert, was sind überhaupt Aux-Wege, was bedeuten diese ganzen Dinge. Ne? Man muss sich da ja wirklich monatelang richtig reinlesen, macht eine Tür auf, sieht wieder 10 neue Türen. Das heißt, Darmstadt ist zwar die eine Sache, die Ferienkurse für neue Musik, aber das ist im Grunde eigentlich viel zu dezent, also das ist irgendwo zentralisiert, ganz weit weg, nicht jeder kommt dahin. Eigentlich müsste sowas in den Hochschulen irgendwie drin sein, ne? Entweder als Aufbaustudium oder vielleicht als Abteilung, die man parallel zum Studium pausenlos wöchentlich besucht oder sowas.
Ich will ja auch gar niemand den Job wegnehmen. Also es gibt ja dann die Theorie, dass das dann doch die Tontechniker und spezialisierte Tontechniker machen könnten. Aber der Tonmann ist nicht für die MIDI-Verbindungen auf der Bühne zuständig. Und man braucht seinen eigenen, und wenn man dort mit einem Controller spielt oder mit etwas, dann muss das der eigene Controller sein, weil das sind echte Instrumente. Das ist nicht einfach irgendwie etwas, was man macht. Man weiß ja auch gar nicht, welche Skala das hat. Ist das logarithmisch, linear? Wie fühlt sich das an? Geht dieser Slider, springt der immer an dieser einen Stelle? Es sind einfach Instrumente, mit denen man lange spielen muss. Und dann, finde ich, wird das erst überhaupt deine richtige Aufführung. Interessanterweise ist es ja in allen Bereichen total klar, eine Brockband kommt ja nicht und holt irgendjemand, der das Instrument nicht spielen kann. Oder man wird auch nicht E-Gitarrist, indem man klassische Gitarre spielt und jemand anderem einem ein Mikrofon für die Gitarre stellt. Also man kann auch nicht einem klassischen Gitarristen einfach eine E-Gitarre in die Hand drücken. Und darum geht es eigentlich, aber es ist ein dickes Brett.
Wenn man es andersrum aufrollt, könnte es also auch sein, dass Musiker, die vielleicht sich in dem Bereich nicht ausreichend fortgebildet haben während des Studiums, in einigen Jahren überhaupt keine Jobs mehr angeboten bekommen in neuen Musikensembles, in denen es mit Live-Elektronik irgendwie zur Aufführung kommt. Könnte sein, oder? Also, dass man quasi dann schon viele hat, die so spezialisiert sind, weil sie sich selbst eben damit so auseinandergesetzt haben, dass man dann eben nicht mehr denjenigen akzeptiert, der da auf der Bühne sitzt und gar nicht so wirklich weiß, was abgeht.
Ja, aber jetzt, wo du sagst, bei den Ensembles ist es natürlich finanziell einfach besser, weil da kannst du tatsächlich jemand holen, der das für die Leute einrichtet und die proben ja dann zusammen. Also ich bin natürlich in der speziellen Situation, dass ich das als Solist mache und dann bin ich auch ganz froh, dass ich in Berlin bin, weil dann habe ich genügend Leute, die ich anrufen kann und fragen, sag mal, wie hast du das denn gemacht? Und es ist schon so, dass ich also auch wirklich jede Woche E-Mails bekomme und die Leute sagen, wie führe ich dieses Stück auf? Denn die Dokumentation stimmt einfach nicht so richtig. Man könnte natürlich theoretisch jemand sagen, du machst das jetzt alles für mich. Aber das wäre ja wie wenn ein Cellist irgendwie die ganze Zeit jemand hat, der ihm das Cello hinstellt.
Das finde ich auch einen interessanten Punkt. Das ist auch so ein zentrales Thema in meiner Dissertation. Ist es überhaupt erstrebenswert? Also sicher, es gibt die Ausnahmesituation, da braucht man irgendjemanden, der nochmal den Überblick behält im Saal und dann schaut, ob wirklich die ganzen elektronischen Komponenten passen. Aber es ist doch irgendwie so ein bisschen eine Tendenz dazu, jemanden auszubilden, der nur das tut und der einem das dann quasi abnimmt. Man hat also klassische Musiker auf der Bühne sitzen, die so wie ferngesteuert werden und den elektronischen Teil ihres Instruments, der vielleicht dazukommt vom Komponisten her, gar nicht selbst steuern. Ist das dann überhaupt richtig erstrebenswert, weil man das ja selbst gar nicht in seine musikalische Interpretation irgendwie einbinden kann, die elektronische Komponente, wenn das jemand irgendwo vom Saal aus steuert?
Ich denke, es funktioniert schon auf einer ganz anderen Ebene nicht. Wenn wir hier mit dem Synthesizer-Trio ein Stück von Kirsten Reese machen, dann gehört die Erstellung der Sounds oder was wir da machen, ist integraler Teil von dem Stück. Also das kann ich nicht einfach an eine dritte Person abgeben. Das sind ja meine Sounds und das sind die Sachen, die ich mache. Bei der Sache mit der Lautstärke ist es natürlich so, klar braucht man jemanden im Saal, der das dann auch nochmal macht. Aber gerade die Lautstärke den Musikern aus der Hand zu nehmen, das würde ein Orchester oder so, das würde ein analoger Musiker, das geht überhaupt gar nicht.
Und allgemein auch so live-elektronische Aspekte, ne? Also es gibt ja hin und wieder dann auch diese Lösung, dass dann selbst die Live-Elektronik gar nicht vom Musiker selbst kontrolliert wird, sondern eben irgendwo an anderer Stelle. Das ist ja auch so ein bisschen so ein Aspekt.
Ich denke, dass man dazu eben auch tatsächlich dann als Musiker zu Hause einen Aufbau haben muss, mit wo man das dann üben kann. Also dass man muss sich zu Hause eine Übesituation herstellen, wo man dann die Stücke spielen kann. Was eben auch tatsächlich oft passiert, wenn es dann ein Stück für Klavier und Live-Elektronik ist, dass ein Pianist dann den pianistischen Part spielt und dann sitzen die auf der Bühne und dann kommt die Elektronik dazu. Und das, also, ja, vielleicht, da kommt sicher was raus. Aber es ist ja eigentlich kein echtes Spiel zwischen den beiden Leuten. Also das geht mir dann einfach nicht tief genug. Es gibt eben tatsächlich noch die Sache, also wie die Instrumente, die auf der Bühne stehen, wie die miteinander verbunden werden und die Signalwege, das ist eigentlich auch nicht die Aufgabe des Sound Engineers. Der Sound Engineer ist für den Sound im Saal zuständig und auch wenn das die Leute vom Experimentalstudio sind, die dann nach Partituren mitspielen und so, das sind eigentlich also die Aufgaben, das ist auch in der Ausbildung von denen nicht drin, die Sache, wie die Instrumente, die verschiedenen Sachen auf der Bühne miteinander verkabelt werden, das gehört da nicht drin.
Wenn ich jetzt überlege, also entweder lässt man hier mal kurz den Blick schweifen, das können die Zuhörer jetzt nicht machen, aber jeder, der sich mit Elektronik schon mal beschäftigt hat, weiß ja auch, du sagst, man muss das zu Hause ausprobieren. Ne? Es gibt ja auch, also als Schlagzeuger kenne ich das, man probiert mal verschiedene Schlägel aus, welcher dann am Ende wirklich derjenige ist, den man zum Konzert mitnimmt, das wird sich dann zeigen. Diese elektronische Komponente ist ja auch immer mit wahnsinnig viel Equipment verbunden. Wie ist denn da, wenn du auch mit Studenten arbeitest, die Situation an den Hochschulen, ich habe zumindest die Erfahrung nicht gemacht. Ne? Da gibt es in der Regel jetzt keinen Fundus, wo man sagen kann, ich gehe mal in den Raum für Live-Elektronik und schaue mal verschiedene Möglichkeiten durch, wie ich jetzt hier, sondern man muss im Grunde eigentlich sich wahnsinnig kostspieliges Equipment erstmal irgendwo her besorgen, um dann rumprobieren zu können damit. Ne? Das ist ja schon mal die erste große Schwelle irgendwie, die man da überwinden muss.
Also die Hochschulen sind eben so eingerichtet, dass es jemand vom Studio dann für einen einrichtet, aber das funktioniert natürlich rein technisch überhaupt gar nicht, weil man kann die Leute da nicht, wenn man ein Stück üben will und man will, sagen wir mal, 60 Stunden an diesem Stück üben, dann kannst du nicht 60 Stunden lang da jemand haben, der da sitzt und einem die Sachen einrichtet. Und es gibt auch keinen Raum und das wäre eigentlich relativ einfach. Ich habe das mal durchexerziert. Man könnte einen Raum für 2.000 bis 3.000 Euro mit Technik ausrichten, wo man sich einfach einstöpseln könnte und dann könnte der Student oder die Studentin dort problemlos üben. Die Kostenfrage ist sicherlich gegeben. Man muss es einfach auch als echtes Instrument sehen und dann sagen, okay, wenn ich jetzt damit anfange, dann muss ich vielleicht erstmal was investieren. So teuer ist es aber nun auch nicht mehr, wenn man das mit anderen Instrumenten vergleicht, mal ganz nebenbei. Also wenn man den Computer schon hat, dann braucht man noch die Soundkarte, aber wir sind da bei allem bei viel weniger als das, was eine Klarinette kostet. Und die Sachen, die hier stehen, das sind ja zum Teil wirklich alles alte Synthesizer, die haben mich zwischen 120 und 200 Euro gebraucht gekostet. Und das ist dann über die Jahre so gekommen. Und, ja, zugegeben, ein bisschen ein Sammler bin ich auch. Aber das ist so gekommen. Man muss ja immer nur sagen, ich mache das jetzt auch schon eine ganze Weile. Aber wenn man neu damit anfängt, dann muss man etwas investieren. Das stimmt, aber die Preise sind ja inzwischen so weit runter. Und wenn man denkt, für welches Geld man einen unglaublichen Synthesizer bekommt, also das ist schon toll, das ist schon unglaublich.
Du hast zu dem Thema ja auch promoviert, und zwar in Huddersfield hast du promoviert. Warum bist du dafür nach Huddersfield gegangen? Hatte das einen speziellen Grund, warum du dort deine Doktorarbeit geschrieben hast?
Also erstmal kann man in Deutschland ja nur einen Dr. Moos machen und ich wollte, das ist wirklich eine ganz lange, ich wollte einen PhD machen. Und 2012, oder beziehungsweise als ich angefangen habe, 2008, gab es die Möglichkeit auch noch gar nicht. Also ich hatte schon lange, wollte ich das schon irgendwie machen und ich hatte auch schon nach meinem Abschluss an meiner Uni, an einer Hochschule gefragt, ob es das gibt. Da war das aber alles noch in der Mache. Es gibt ja diesen Konflikt, dass die Universitäten nicht wollen, dass die Musikhochschulen überhaupt so einen akademischen Grad vergeben und deswegen gibt es auch nur diesen abgespeckten Dr. Moos, der wie ein Dr. Med ist oder irgendwas. Also es gab da einfach die Möglichkeit, das zu machen. Ein Freund von mir hat das in Edinburgh gemacht und ich glaube, ich konnte das in Finnland oder in England, hatte ich die Möglichkeit. Und die waren super nett. Ich habe nach Huddersfield dann eine Mail geschrieben. Die haben sofort, ja, hallo, zurückgeschrieben. Und toll, dass du da bist, lass uns treffen. Also es war auch von der Attitüde, das war so einladend und nett. Da habe ich auch erstmal eine Weile gebraucht, herauszufinden, wo denn der Dünkel in englischen Hochschulstrukturen sind, weil das fällt einem erstmal gar nicht so auf. Nachher ist es nicht so viel anders. Aber es war eine ganz andere Erfahrung wie in Deutschland.
Das Thema, was du behandelt hast, vielleicht kannst du dazu ein bisschen was sagen. War das dir schon vorher klar oder hast du das dann dort vielleicht mit einem Doktorvater oder sowas entwickelt, erst so richtig final?
Nee, das war mir klar. Aber links, der Weg, den ich gehen wollte, der hat sich doch im ersten Jahr noch mal ziemlich geändert. Ich wollte die ganze Produktion von elektronischer Musik oder solche Sachen. Also ich habe mir immer vorgestellt, also Popbands können das. Und die machen riesige Shows, einen Tag nach dem anderen. Und dann kommen wir von der neuen Musik und haben hier so einen kleinen Aufbau und es funktioniert nicht. Und es ist frustrierend. Also ich hab gewusst, es gibt Wege, das so zu machen, dass es funktioniert, auf einer ganz anderen Ebene. Dann ist auch die Frage, tourende Theater haben eigentlich das Ähnliche. Die müssen auch dem Theater sagen, was sie wollen, was sie brauchen. Und das funktioniert auch. Zumindest macht es den Eindruck, dass es funktioniert. Insofern wusste ich, dass es Methoden gibt, wie man die notwendigen Informationen an alle Leute so verteilt, dass es eigentlich problemlos sein sollte. Aber dann in der Art, dann habe ich geschaut, wie bekomme ich sowas raus. Und dann hat sich aber schon noch ziemlich viel geändert. Ich habe dann gemerkt, dass der erste Weg meiner Methodik, nämlich das über wirtschaftliche, über ein Business Control Management oder irgendwie sowas hieß es, das zu machen, das hat dann doch nicht funktioniert. Weil der kreative Prozess, den wir haben, der ist dann doch schon so, dass man das nicht streamlinen kann. Aber mir ist dann doch auf die Art einfach klar geworden, dass wir in der neuen Musik, dass keiner der Beteiligten, also das sind die Komponierenden und das sind die Verlage und das sind die Veranstalter und das sind natürlich wir als Interpreten, darauf vorbereitet sind, selber mit der Elektronik zu spielen. Man muss natürlich auch sagen, vor 20 Jahren, also seit wann kann man mit Computern auf die Bühne? Noch nicht so lang. Vorher hast du tatsächlich ein elektronisches Studio gebraucht. So ändert sich das natürlich. Gleichzeitig ist es so, dass wir, glaube ich, immer noch in der neuen Musik im Hintertreffen sind, weil wir einfach nicht die Leute haben, die spielen können.
Wie ist es von der Tendenz her, wenn du das so ein bisschen, du bist ja sehr in der neuen Musikszene auch verankert, gibt es denn, selbst wenn man in die neue Musikszene reingeht und ja dann als Musiker schon gewissermaßen ein bisschen Interesse bekundet und nicht jetzt nur die klassischen Sachen spielen möchte, viele, die dann bereit sind, sich mit so elektronischen Komponenten auseinanderzusetzen? Oder gibt es da immer noch viele, die sagen, oh nee, lieber nicht, ich bleib beim akustischen Klavier?
Das weiß ich jetzt nicht, weil ich schon länger nicht mehr an der Hochschule unterrichtet habe. Ich sag's eher mal andersrum. Alle Leute, mit denen ich gespielt habe, die vorher vielleicht nur Klavier gespielt haben und denen ich dann einen Synthesizer vor die Nase setze, weil ich sage, komm, wir spielen hier in ein Duo von Murray oder so. Und dann fangen die an, auf dem Gerät zu spielen, finden das absolut fantastisch. Also die Faszination ist da, es ist einfach, also bei mir war es ja auch so, ich wollte ja halt schon immer E-Orgel spielen und ich wollte immer noch diese anderen Klänge spielen, die ich einfach so fantastisch fand. Und das war eigentlich auch einer der Hauptsachen, dass ich die anderen Klänge spielen wollte. Und das sind teilweise einfach auch wirklich gute Instrumente, das macht einfach super Spaß.
Wenn du jetzt mal so einen spontanen Tipp raushauen solltest, also gesetzt der Fall, viele der zahlreichen Podcast-Hörer haben jetzt Lust bekommen, um sich mit der Materie mal auseinanderzusetzen, vielleicht im Rahmen ihres Studiums noch. Wie fängt man denn an, vielleicht so die ersten paar Schritte, um sich dieser Materie mal ein bisschen anzunähern?
Oh, das ist ja echt eine schöne Frage. Da muss ich blöderweise überlegen. Das kommt schon auch sehr auf das Instrument drauf an, das man spielt. Also wenn man jetzt Klarinette spielt, dann hat man ja eigentlich nur die Möglichkeit, ein Stück für Klarinette mit Live-Elektronik zu spielen. Das heißt, und da würde ich mich tatsächlich einfach mal ans Studio für elektronische Musik wenden oder ans Institut für neue Musik und da sagen, ich würde gerne mal sowas spielen. Und dann machen die das garantiert möglich. und würden auch sagen, ja, was willst du denn da spielen? Und dann kann man sich ja, dann kann man sich ja mal auf die Suche machen. Also da sehe ich überhaupt kein Problem. Als Pianist oder Pianistin sind die Möglichkeiten natürlich so reichhaltig, weil man sich einfach auch mal irgendwie ein altes Instrument besorgen kann. Oder wie Peaches ihre Karriere angefangen hat, indem er einfach jemanden eine Drum Machine hingestellt hat und dann hat sie angefangen, einfach darauf rumzuspielen. Und hat dann nachher angefangen dazu zu singen und so ist dann ihre erste Platte entstanden. Also einfach sich mal so ein Ding nach Hause holen und vielleicht nicht unbedingt sofort versuchen, verstehen zu wollen, wie es funktioniert, sondern vielleicht einfach nur mal spielen und einfach mal ganz spielerisch rangehen und die Sounds hören und sich dann davon inspirieren zu lassen. Vielleicht irgendwas in der Art und natürlich Musik hören. Und wenn man dann, also Musik hören, die dieses Instrumentarium benutzt, bis man dann das Stück gefunden hat, wo man sagt, das will ich unbedingt spielen. Denn ich meine, so machen wir das ja auch in klassischer Musik. Ich meine, wieso fängt jemand an, Klavier zu spielen, weil er für Elise gehört hat und dann denkt sie, ich will auch für Elise spielen. Das ist intrinsische Motivation und wenn man Lust hat, mit Elektronik zu spielen, dann würde ich mehr anhören, was es gibt, bis man dann sagt, ah ja, das möchte ich einfach gerne spielen. Und dann der Rest geht dann ganz von allein.
Jetzt sind wir schon so gleich zu Beginn so ziemlich im Nerd-Talk gelandet und in den kleinteiligen Themen. Wie ist es denn bei dir überhaupt gewesen? Also wann hat sich für dich denn rausgestellt, du hast mit einem klassischen Klavierstudium begonnen, nehme ich an. Wann ging es denn bei dir los, dass du sagtest, irgendwie, oh geil, neue Musik, habe ich Bock, mich auseinanderzusetzen? Und dann im nächsten Schritt plötzlich diese Welt der elektronischen Komponente, die noch dazu kam, sich aufgetan hat. Wie war denn da so ein bisschen der Weg? Wann ging das denn bei dir los? Wo hast du begonnen? Ganz klassisch. Und wie bist du dann sozusagen im positivsten Sinne abgedriftet da?
Also ich finde das wirklich interessant, weil es kommt mir tatsächlich so vor, als wäre ich auf einer Reise. Das hört sich jetzt sehr so schön an. Ja, aber ja, wenn wir jetzt den Einspieler haben können. Aber es ist tatsächlich so. Ich habe mit klassischer Musik angefangen und ich habe neue Musik gehasst. Ich fand sie ja so doof. Die paar Mal, wo sie im Schwarzwald dann überhaupt aufgetaucht ist. Das Problem ist ja, dass man sie auch gar nicht hört. Also wenn man in einer kleinen Stadt aufwächst oder da, wo ich aufwächse, das gibt es nicht. Das gibt es im Radio erst, wenn ich schlafe und also in Konzerten überhaupt gar nicht. Das ist natürlich echt ein Problem. Und die paar Mal, die ich dann gehört habe, und das war Ligeti, Lux Aeterna im Musikleistungskurs oder so, ich fand es ja echt unmöglich. Und dann habe ich aber jemanden kennengelernt bei mir auf der Schule, der war Komponist und der hat ein Klavierkonzert geschrieben und da habe ich mir dann von ihm, ich habe ihn dann wirklich einfach gefragt, was machst du denn da? Und dann hat er mir erklärt, wie er komponiert und dann fand ich das dann doch irgendwie sehr interessant, weil ich dann überhaupt erst gemerkt habe, der weiß ja, was er macht. Der schreibt ja nicht einfach nur so vor sich hin und glaubt, er ist Beethoven, sondern er macht einfach so seine Arbeit. Also wenn jemand ein Bild gemalt hätte oder so, wär ich da niemals mit so viel Skeptizismus draufgegangen. Aber dass jemand komponiert, das fand ich schon irgendwie sehr... Also, der hatte nicht alle Tassen im Schrank. So, und dann habe ich mit dem, weil er auch Cello spielt, habe ich angefangen, mit dem neue Musik zu machen. Und dann dachte ich ja auch lange Zeit, dass neue Musik schrecklich die Gesellschaft ändert und dass ich etwas unglaublich Gesellschaftliches und Positives mache. Die neue Musik hat ja auch lange da vor sich hergetragen, dass sie ja die einzig antifaschistische Musik ist. Und schon allein dadurch, dass ich Dissonanzen spiele, habe ich gedacht, bin ich unglaublich revolutionär. Das hat sich dann lange Zeit erhalten und ich dachte, endlich habe ich hier die Musik gefunden, wo ich mich auch noch besser ausdrücken kann, denn bei Mozart gibt es keine Dissonanzen. Ich habe das dann erst relativ spät gesehen, das stimmt natürlich überhaupt gar nicht. Naja, und dann hat es halt Mitte der 90er Jahre während des Studiums, schon eine Weile her, hat es dann halt mit der Elektronik angefangen. Da habe ich dann Klavier gespielt und andere Leute haben die Elektronik gemacht mit den neuen Computern. Und dann war es aber eben so, dann kam dieses Abhängigkeitsverhältnis, dass also andere Leute müssen mir die Sachen hinstellen und ich kann einfach gar nicht üben. Und dann habe ich angefangen. Das fand ich so unbefriedigend, dass ich es selber machen wollte.
Erinnerst du dich an vielleicht so das erste Projekt? Wie hat sich das ergeben? Kam da jemand auf dich zu, hat gefragt, kannst du da spielen? Da ist was mit Elektronik irgendwie. Und wie hast du diese erste Situation, die du ja vorhin auch beschrieben hast, auf der Bühne, die Elektronik, du weißt nicht, ob es funktioniert, jemand anders muss dir helfen, unangenehm, du konntest es nicht üben. Erinnerst du dich dann noch dran?
Nein, an das genau dieses erste Stück erinnere ich mich jetzt nicht dran. Aber es war immer, ich bin immer auf die Bühne gekommen und habe gedacht, ich bin wie ein Gladiator, der in die Arena geht und jetzt nicht genau weiß, was passiert. Was genau das ist, was man nicht will, wenn man auf eine Bühne geht. Man will also richtig so, jetzt muss ich wirklich mit allen Sinnen da sein und wenn das jetzt nicht funktioniert, dann muss man cool sein und nochmal auf das Pedal drücken oder solche Sachen. Also total unangenehm. Und dann die Sache mit den Synthesizern, die kam dann eigentlich später. Das kam dann viel zum Beispiel durch das Stück von Enno Poppe Arbeit für virtuelle elektronische Orgel. Und dann habe ich überhaupt erst später gemerkt, dass es in den 80er Jahren tatsächlich viele Stücke für Synthesizer gab. Und daraus ist dann hier diese ganze Sammlung überhaupt erst entstanden, weil dann hat mich das also total interessiert. Ich wollte dann schon unbedingt diese Geräte vorführen und zeigen und was es das gibt. Es gibt auch heute noch Leute, die sagen, ach Gott, die Klänge von den 80er Jahren, das war ja schlimm. Ich komme da mit so einer Retro-Sache raus. Ich finde das total toll. Und es gibt auch viele Leute, die sagen, ach, das sind ja total einfache Geräte, der Moog Mini Moog. Und ich sage, ja, das ist aber eine Stradivari, die hört sich einfach fantastisch an. Ich will ihn spielen und ich will auch, dass andere Leute ihn hören, weil es ist einfach ein geiles Instrument. Ich finde das total seltsam, dass das nicht stattfindet. Und je mehr ich entdeckt habe und was es gibt und einfach dann auch die Faszination, ich dachte, was für geile Dinge. Und das möchte ich anderen Leuten einfach genauso zeigen. So einfach will ich hier die Freude daran. Und der Spaß. Und daraus ist, ich bin jetzt nicht missionarisch, aber ich finde das toll.
Ich finde das super spannend. Ich war, ich glaube, das war letzten Herbst oder diesen Frühjahr, ich weiß gar nicht genau, da war so ein Musikfestival in Luxemburg, wo ich auch gespielt habe. Und da war der Enno Poppe auch mit seinem Ensemble. Und die haben ein Stück für 10 Synthesizer irgendwie gespielt. Und das ist ja wirklich total die Welt für sich, diese Synthesizer-Klänge und diese Klangästhetik jedes einzelnen Synthesizers ganz verschieden. Also man sieht ja auch, wenn man sich so ein bisschen anschaut, was du so machst und wo du jetzt dann auch demnächst vielleicht auch forschen wirst und arbeiten wirst, das ist so ein bisschen dein Ding, die Synthesizer. Ne? Wie war das denn? Ich meine, so ein Synthesizer, der steht ja nicht einfach mal so rum in der Regel. Wo hast denn du begonnen, den ersten Synthesizer zu spielen, festgestellt, dass gerade die Synthesizer dich so faszinieren? Und wie ging das dann weiter? Ich meine, das sind ja jedes Mal, wenn man einen Synthesizer, muss man sich ja das Instrument an sich erstmal irgendwoher beschaffen, um das dann, ne, wie kam das zustande, diese Leidenschaft?
Also ich würde es nicht auf die Synthesizer reduzieren. Es ist elektronische Musik, die es erstmal so ist. Denn also wenn ich jetzt Malte Giesens Klavierkonzert spiele, dann da geht es auch um das Mensch-Maschine-Interface. Sieht es auch toll an. Aber da habe ich die Elektronik ja nicht entwickelt. Da spiele ich einfach Klavier. Aber da geht es darum, wie steuere ich den Computer und was dann da rauskommt. Also ich finde diese ganze elektronische Sache. Es geht nicht nur um die Hardware-Geräte. Es lässt sich eh ganz schlecht trennen. Weil ja auch in vielen dieser Hardware-Geräte ist ja eh auch ein Computer drin. Also das ist erstmal nur, wo die herkommen, die kommen aus allen möglichen Ecken. Die kommen aus Kleinanzeigen, wo jemand den Synthesizer aus seinem Keller verkauft. Da kommen tatsächlich relativ viele her. Dann gibt es natürlich Software ohne Ende und dann habe ich mich lange geweigert, in modulare Synthesizer einzusteigen. Aber der Martin Lorenz, mit dem ich im Synthesizer-Trio spiele, der hat damit angefangen und irgendwann hat er mich dann, ich habe mich so lange gewehrt und weil ich es einfach auch nicht verstanden habe. Was es darum jetzt eigentlich geht und das als teuren Schnickschnack abgetan habe, bis ich dann endlich dahinter gekommen ist. Also es gibt auch so viel zu lernen und so viel zu machen, das ist ein so weites Feld, da wird man auch nicht fertig. Und das ist aber auch einfach toll und faszinierend.
Du hast dieses Synthesizer-Trio jetzt schon ein paar Mal angesprochen, Lange, Berwerk, Lorenz. Wie kam es denn zu dieser Besetzung? Gab es da schon viele Kompositionen, die man dann spielen wollte? Oder wie hat sich das ergeben? Und habt ihr euch schon vorher gekannt und dann zusammen beschlossen, sowas zu machen? Oder zu diesem Zweck erst zusammen getan und kennengelernt? Wie hat sich das Ensemble gegründet?
Ja, also das ist jetzt tatsächlich das Stichwort. Denn aus dem Synthesizer-Trio ist überhaupt dieses ganze Synthesizer-Ding geworden. Also vorher war es einfach Elektronik ganz allgemein. Und das Synthesizer-Trio ist nun tatsächlich ein Synthesizer-Trio. Und es gab nämlich elektroakustische Ensembles in den 80er Jahren, wie ich erzählt habe, wie zum Beispiel TM Plus aus Paris. Das war eine Ausgründung von der GAM. Das war ein Trio, die haben auf drei Synthesizern, auf verschiedenen Geräten, die gab es 8 Jahre, haben die auf verschiedenen Geräten gespielt und haben ein ganzes Repertoire entwickelt und unter anderem ein Stück von Bernard Parmigiani. Und das Parmigiani ist ja erstmal total fantastisch und es hat keiner gewusst, dass es diese Stücke gibt. Einfach auch deswegen, weil es keinen gibt, der sie spielt. Also da beißt sich die Katze wieder in den Schwanz. Man braucht Interpreten, die Lust haben, Beethoven zu spielen. Und dann gibt es Beethoven. Man braucht einfach die Leute, die es holen. Ansonsten fällt es tatsächlich in Vergessenheit. Und es war so, dass es GRM damals, wie war das denn, die haben ja so eine 12-CD-Box rausgegeben, Oeuvre Integral von Parmigiani, und da gab es ein Stück für 3 Synthesizer. Das fand ich dann schon irgendwie sehr interessant. Und dann habe ich mit denen Kontakt aufgenommen. Das war dann gar nicht so leicht, weil einer von den 3 damaligen Spielern, der wollte davon überhaupt gar nichts mehr wissen. Er ist Dirigent, der möchte nicht mehr daran erinnert werden, dass er jemals sowas gemacht hat. und dann habe ich aber den zweiten von denen getroffen und dann sind wir nach Paris gereist. Wir haben dann einen Antrag gestellt, dann sind wir nach Paris gereist und dann gesagt, ja, aber es gibt ja dieses andere Stück. Das ist viel besser und wir sollen das spielen. Ja, dann haben wir es gemacht und wir waren, ich muss noch sagen, 2012, 13 war ich da mit meinem mit Martin Lorenz. Wir waren noch ziemliche Anfänger. Also wir haben gemerkt, uns interessiert Elektronik und wir hatten eigentlich ein Flötentrio, Flöte, Schlagzeug, Klavier. Und da haben wir aber, da haben wir schon gemerkt, das interessiert uns so, dass wir eine Alvin Lussier-Aufnahme zum Beispiel gemacht haben mit lauter Stücken mit Elektronik. Das war aber noch ganz anders. Dann sind wir da hingegangen und dann waren wir mit den Synthesizer. Und wir waren noch totale Anfänger und wir sind aber dort in die Archive gegangen und haben alles genau aufgeschrieben und haben dieses Stück dann wieder aufgeführt. Und daraus ist das dann entstanden, dass wir jetzt Kompositionsaufträge vergeben für die Besetzung. Wir haben jetzt gerade welche gespielt. Bernhard Lang hat schon 2 Stücke für uns geschrieben. Dass wir da als Trio spielen und diese Tradition, das ist ja jetzt gerade mal 40 Jahre her, wieder aufleben lassen, weil die Elektronik auf der Bühne, es gibt, das haben wir ja schon so oft wiederholt, es gibt ja einfach keine Leute, die es auf der Bühne spielen. Die Elektronik ist immer nur irgendwo im Saal oder so, auf der Bühne ist ja niemand. Und wir möchten das eben zeigen, das sind echte Instrumente. Und so ist es entstanden.
Und das ist quasi auch dieses aktuelle Projekt, ne? Reviving the Tradition.
Genau.
Und
ja, genau.
Da findet jetzt dann Anfang nächsten Jahres, glaube ich, noch ein Auftritt in Stuttgart statt. Ne? Wie ist das im Eclat Festival? Oder?
Beim Eclat Festival, genau. Also wir haben da 5 neue Aufträge gegeben. Und 3 davon haben wir jetzt letzte Woche in der Villa Elisabeth aufgeführt. Und beim Eclat Festival kommt noch ein neues von Karen Power. Und danach gibt es noch mal eins von Laura Mello. Genau, so versuchen wir das einfach wieder aufleben zu lassen. Und daraus kommt eben dann auch aber die anderen Sachen, die ich dann eben dann auch so spiele.
Ist es auch so, also einerseits die Musik mal auf die Bühne zu bringen, andererseits schreiben heutzutage nicht viele Komponisten mehr für diese Besetzung, wenn ihr ihnen keine Aufträge dafür gebt?
Also die Komponistinnen und Komponisten springen da total drauf an. Also es gibt nämlich dann auch bei Eclat dann ein Stück für Streichquartett und Solo-Synthesizer. Also wenn die hören, dass es das gibt und dass es Interpreten gibt, die mit diesen Instrumenten live spielen, dann passiert das relativ schnell. Das ist ähnlich wie wenn ein Hornist dann sein Viertelton-Horn hat, dann kommen dann viele Leute und möchten dafür schreiben. Also bei den Komponisten rennen wir da offene Türen ein, dass sie gerne dafür schreiben. Dann ist tatsächlich doch teilweise schwierig, weil die Komponisten dann zu wenig Erfahrung damit haben. Also die, wie man das dann macht, da sind wir, glaube ich, immer noch auf der Suche, dass es da eine das ist ja wie, wenn jemand eine Geige noch nie gesehen hätte. Zum Teil. Es ist ja klar, diese Geräte sind erstmal relativ hermeneutisch. Die haben ein paar Bedienungselemente, aber man weiß ja überhaupt gar nicht, es ist wie eine Blackbox, man weiß gar nicht so richtig, was da passiert. Also die Schwierigkeit ist noch da. Und das ist vielleicht auch das, weswegen es vielleicht früher auch nie so richtig reingehauen hat. Und auch ein Streichtrio bewegt sich schon viel expressiver als drei Leute, die sich an Synthesizern dastehen. Mhm. Also da gibt es Probleme, an denen wir noch arbeiten, aber wir versuchen.
Sehr spannend auf jeden Fall, das ist schon mal ein guter Veranstaltungstipp, packe ich in die Shownotes. Wer da in Süddeutschland unterwegs ist, kann sich diese Komposition mal live anhören beim Eklat Festival. Du hast für 2020 auch noch ein spannendes Projekt auf der Liste gehabt, ein Arbeitsstipendium nämlich hast du bekommen und beschäftigst dich mit alter Musik. Für Synthesizer. Was ist denn der Inhalt dieses Projektes?
Na, alt ist natürlich immer dann relativ, aber zum Beispiel das Stück von Parmigiani, das lag dann da wirklich rum, das war geschrieben für die alten Instrumente. Das musste man überhaupt alles erst transkribieren und überhaupt rausfinden, auf was die ganzen Bezeichnungen da heißen und dass man das dann auf anderen Instrumenten spielen kann. Und es geht darum, dieses verschüttete Repertoire wieder aus den Archiven herauszuholen. Es ist so, dass es seit ungefähr 1970, 1971 gibt es den Synthesizer, dass man live auf der Bühne mit einem Gerät spielen kann. Und dann, und Max MSP, das gab es eben dann ab Ende der 80er Jahre und dann mit Sound sogar noch ein bisschen später. Und in dieser Zwischenperiode wurden diese Instrumente, wurden halt Synthesizer eingesetzt. Und diese Stücke werden heute alle überhaupt gar nicht gespielt. Also ich kann mich nicht erinnern, wann ich ein Stück gesehen hätte, wo jemand auf einem Synthesizer spielt.
In deinen vergangenen Terminen ist auch so ein spannendes Event. Du hast bei Wien Modern ein Konzert für Keyboard, also Synthesizer und Orchester sogar aufgeführt. Wie muss man sich denn die Kombination vorstellen? Also ist das dann... sitzt du dann wirklich auch so in dieser klassischen Solistenposition irgendwo vorne mit dem Synthesizer oder wie war das?
Also bei Wien Modern war das tatsächlich ein Klavierkonzert und da saß ich am Klavier und habe nebendran ab den Controller gehabt. Für mich ist schon wichtig, dass die Leute sehen, dass wenn ich eine Bewegung mache oder wenn sie etwas hören, dass sie auch die Bewegung dazu sehen, damit es da den Zusammenhang gibt. Aber ja, ich habe wenn ich mit Orchester spiele, dann sitze ich dann schon da vorne. Und dann gucke ich auch, das gehört dann einfach auch schon dazu, dann gucke ich dann auch, dass es ein Synthesizer ist, der toll aussieht. Die haben da um mich herum die teuersten Instrumente. Da kann ich nicht mit so einer ollen Mühle ankommen. Ich finde, aber das ist auch irgendwie Job eines Solisten, dass er dann guckt, das gehört dann schon auch dazu.
So mit der Kitar rausgekommen und dann da richtig performt.
Ja, das, also ich bin ja für Trash, das wäre mein Traum. Konzert für Orchester und Kitar. Oh, das wäre fantastisch.
Das heißt aber auch, was ich eigentlich total spannend finde, das hat ja auch mit Notation dieser Stücke zu tun. Also diese alte, sogenannte alte Musik für Synthesizer, die ja so alt dann noch gar nicht ist. Du musst also auch neu überlegen, tatsächlich, wie die Stücke, die die Komponisten geschrieben haben, wie das sozusagen zu lesen ist, ganz und versuchst dann auch das nochmal, also ist das dann nur für dich zur Entzifferung gedacht oder versuchst du das gewissermaßen im Rahmen dieses Forschungsprojekts auch nochmal zu notieren neu?
Also das, was so unglaublich viel Zeit braucht, wenn man an diese alten Notationen geht, und das ist dann eigentlich, glaube ich, ganz ähnlich, wie wenn man mit Neumann oder irgendwie arbeitet, das zu entziffern, was es heißt, die Bedeutung, und das dann umschreiben in eine Notation, die generisch ist, also die man dann einfach auf einem anderen Gerät auch machen könnte. Das Problem ist, dass man damals, es war alles noch so neu, das hat die elektronische Musik ganz allgemein, dass man dann einfach ganz bestimmte Geräte vorgeschrieben hat. in den 60er Jahren, diese Geräte gibt es heute natürlich gar nicht mehr. Aber es war eben alles so neu und man hat ja gedacht, das ist ein Aufbruch und wer weiß, was hier noch alles passiert. Und so ist eigentlich ein ziemliches Chaos entstanden. So, dass es einfach viele Stücke gibt, die ganz für ganz bestimmte Geräte geschrieben worden sind, die heute aber gar nicht mehr erhältlich sind. Also deswegen, heute hat sich das alles so ein bisschen konsolidiert. Also es gibt einfach jetzt diese verschiedenen Klassen, es gibt einen Sampler, es gibt einen Synthesizer, es gibt Keywords, man weiß ungefähr, über was man spricht. Es wurden jetzt auch nicht mehr so unglaublich viele Synthesemethoden erfunden oder so. Also die meisten sind jetzt auch schon einige Jahrzehnte bekannt. Insofern ist es jetzt vielleicht einfach auch eine Zeit der Konsolidierung und ich versuche eben tatsächlich dann irgendwie eine Art von Notation zu finden, die, wie gesagt, generisch heißt, die ist so aufgeschrieben, dass man es benutzen kann, dann, das ist dann also dann nicht schon der fertige Sound, sondern der Sound wird beschrieben auf eine Art, dass man es in 50 Jahren auch machen könnte. Und da gibt es aber auch interessante Sachen. Es gibt, ich habe zum Beispiel ein Stück geschrieben, da wurden die Sounds nur mit Wörtern beschrieben. Und wenn es dann zum Beispiel heißt Cheesy Strings, dann finde ich das total interessant, denn Cheesy Strings bedeuten in 2019 wahrscheinlich etwas anderes als 1999 und 2039. Was wir heute als Cheesy verwenden, sind wahrscheinlich Sachen von vor 20 Jahren. 39, ja, keine Ahnung. Das heißt, dann kann sich der Sound auch weiterentwickeln. Hauptsache, er ist cheesy. Das Entscheidende ist ja cheesy. Das Entscheidende ist die Cheesy.
Also nicht historisches Cheesy, sondern durchaus aktuelles Cheesy.
Ja, eben. Es ist, und so erhält sich das. Und ich meine, das ist Interpretation. Genau darum geht es. Wieso jede Beethoven-Interpretation ist anders. Und man spielt es auf... Und jeder liest es anders. Und das wäre genau der interpretatorische Gap zwischen den Noten und wo man dann anfängt, okay, was ist cheesy? Um dann the right kind of cheesiness dort reinzuhauen.
Ich finde es mega spannend, dieses Thema, weil auch gerade, wenn man das dann so liest, alte Musik für Synthesizer, ne, habe ich so überlegt, was macht er da? Macht er hier so Wendy Carlos-Style irgendwie und spielt die alten Dinger auf dem Synthesizer? Aber das geht tatsächlich, obwohl es so junge Musik ist, darum, die jetzt dann in diesem Arbeitsschritt irgendwie zugänglich für die ganze Nachwelt dann später auch noch zu machen, um das überhaupt entziffern und umsetzen zu können.
Ja, und mein Ding ist eben, es für die für alle so aufzuschreiben. Also man könnte es ja auch sagen, so, ich grabe jetzt diese Stücke aus und dann setze ich mich auf die drauf und keine andere bekommt sie. Und wenn ich dann und Leute müssen mich bezahlen, damit sie an die Information kommen. Es gibt ja genügend Komponisten, die dann irgendwann verstorben sind, wo dann jemand kommt und sich das dann so aneignet und dann der Guru ist.
So Stockhausen-Style irgendwie.
Ich nenne keine Namen, es gibt aber einige. Und das ist auch ein Geschäftsmodell. Also es ist zum einen erhöhen sich die Leute damit, aber zum anderen ist es einfach auch ein Geschäftsmodell. Also ich versuche das überhaupt gar nicht zu machen. Ich versuche tatsächlich die Informationen, wenn ich dann das Stück analysiert habe, dann schreibe ich das irgendwie so auf und das soll dann einfach auch rauskommen. Es geht da aber eben dann auch nicht nur darum, dass die alten Stücke dann wieder so geschrieben werden, denn wie viele Stücke werde ich machen können? So viele sind es dann auch nicht. Es ist eine Heidenarbeit an einem Stück. Also wir für den Parmigiani haben wir 2 Jahre gebraucht. Das ist keine Arbeit, die man ständig leisten kann für jedes Stück. Das heißt, es ist eigentlich zukunftsgerichtet, dass wenn ich es dann geschafft habe, diese Notationen zu entwickeln, dass ich das dann vorstellen möchte und dass dann vielleicht andere Leute dann so schreiben, dann hätten wir das Problem nicht für die Zukunft gelöst. Denn jetzt ist es ja auch so, wenn die Leute zu spezifisch für etwas Bestimmtes schreiben und sie tun das auch heute noch, dass wir dann einfach schon mittelfristig einfach ein großes Problem haben.
Guter Shoutout auch an die ganzen Komponisten. Gibt es da dann nächstes Jahr am Ende des, oder wie lange geht das Projekt und gibt es dann da schon so ungefähr einen Zeitpunkt, wo so eine Vorstellung stattfinden wird und wie muss man sich die vorstellen? Kann man dann da hinkommen und du hältst dann einen Vortrag und man kann als Komponistin oder Komponist sich das dann da anschauen oder wird das irgendwie publiziert oder wie findet das statt?
Also das wird über die üblichen wissenschaftlichen Kanäle bekannt werden oder halt auch nicht. Es ist ja nicht so, dass ich das alleine machen kann. Ich kann nur einen Vorschlag machen und der Vorschlag wird eben dann in der Form von einem wissenschaftlichen Fachartikel in Organized Sound oder in irgendeiner Publikation. Das muss ich ja auch erstmal schaffen, dass er dann überhaupt angenommen wird. Aber also das ist natürlich dann eben das Ziel, dass daraus ein Artikel wird. Und dann werde ich sicher einfach viel davon erzählen und dann, ich möchte das auch auf meine Webseite stellen. Und dann wird man sehen, ob das Sinn macht, ob es Fuß fasst oder so. Aber will ich es mal probieren. Es gibt auch wirklich genügend Leute, die sagen, das geht überhaupt gar nicht, was ich da vorhabe. Aber ich weiß auch nicht. Ich habe eigentlich ein relativ klares Bild, wie es gehen könnte. Und das werden wir dann mal schauen.
Du publizierst ja auch parallel jetzt dann regelmäßig noch. Wie muss man sich denn das vorstellen? Also wenn man jetzt als Künstler publiziert, du schreibst, weil du auch sagtest, du musst es schaffen, dass es überhaupt irgendwo angenommen wird. Schreibst du Artikel über Themen, die dich gerade in deinem künstlerischen Alltag beschäftigen und die bringst du zu Papier und dann gehst du auf die Suche nach einem Medium, das die veröffentlicht oder ist es oft auch andersrum, sind es Auftragsartikel oder so?
Das ist ganz unterschiedlich. Das ist viele Sachen. Es ist ja auch so, je weiter man in einer Materie drin ist, desto mehr kommen Sachen auf einen zu. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, das kam auch so eine neue Musik, hat Eisler Kammersinfonie gemacht, da ist ein Nova-Chord drin. Und dann habe ich mich auf die Suche gemacht, oder ich habe mich gefragt, was ist denn bitte schön ein Nova-Chord? Und dann habe ich geguckt und alle Aufnahmen waren nur mit E-Orgel. Und dann habe ich gesehen, dass Nova-Chord ist ein Synthesizer, der 1939 bis 1942 hergestellt worden ist. Und ist der älteste polyphone Synthesizer überhaupt. Ja, da war ich natürlich Feuer und Flamme. Was ist das? Das Ding muss ich hören, ich muss es sehen. Und vor allem habe ich dann eben auch dann weitergeforscht und gesehen, dass Eisler Aufführungen ohne Nova-Chord verbieten wollte. Und gesagt hat, ja, eine E-Orgel kann das überhaupt gar nicht ersetzen. Naja, es ist seit 1940 nur mit E-Orgel gespielt worden. Und dann bekomme ich dann schon so einen Drang und denke, na, das kann nicht sein. Das muss jetzt wieder mit so einer Kiste gespielt werden. Und zumindest müssen wir wissen, wie sie sich anhört, damit wir eine informierte Basis haben, auf der wir dann neue Sounds machen können. Wir können nicht einfach einen Synthesizer von heute nehmen und dann glauben, und dann machen, was wir wollen. Denn das passiert oft, dass Leute dann machen, was sie wollen. Mehr oder weniger. Und also dann Nova-Chord fand ich dann total interessant. Habe ich einen Antrag bei der Hans-Eisler-Stiftung geschrieben, weil ich habe dann, also ich habe dann gleich rumgeschrieben, ich habe geguckt, wo gibt es eins, habe ich nach England geschrieben, der gemeint, na, geh mal zu dem nach Italien, das ist total super. Dann habe ich den auf Facebook gefunden, habe ihn angeschrieben, ja, hier kann ich dich besuchen kommen. Und dann eben gleichzeitig den Antrag geschrieben für dieses Forschungsprojekt. So kamen die Sachen dann zusammen. Und dann bin ich tatsächlich nach Italien gefahren und habe ihn dort besucht und habe Aufnahmen mit dem Nova-Chord gemacht, habe mir das alles von ihm erklären lassen. Derweil hat mir die Hans-Eisler-Stiftung kein Geld gegeben. Und ich habe das alles aus der eigenen Tasche gezahlt. War trotzdem schön an der ligurischen Küste, muss ich sagen. Das finde ich auch interessant. Für mich war es völlig klar, dass das ein lohnenswertes Forschungsobjekt ist. Und für die Hans-Eisler-Stiftung.
Für die Stiftung selbst, ne?
Die Stiftung hat gesagt, ja, da wird halt ohne Nova-Chord gespielt. Obwohl Eisler sagt, es darf nicht ohne Nova-Chord gespielt. Also es ist mir ein totales Rätsel. Da merke ich, also das sind eben teilweise verschlossene Türen, wo Leute sagen, das ist egal, spielst doch auf einem Keyboard. was auch immer das sein soll. Und daraus entstehen dann zwei Artikel. Einer für eine Online-Zeitschrift, bonedo.de, für die schreibe ich Testberichte über Synthesizer. Das ist natürlich toll, da kommen die neuen Geräte, kommen hier zu mir, ich darf, ob sie spielen, dann schreibe ich was. Und dann habe ich bei den Positionen angerufen und habe sie gefragt, sag mal, habt ihr Lust, einen Artikel über den Nova-Chord zu haben? Und dann schreibe ich das halt. Da ist einfach offensichtlich auch ein Erzähldrang oder ein, ich möchte das einfach anderen Leuten dann auch erzählen. Mich interessiert es so sehr und ich denke, andere Leute muss das auch interessieren und dann schreibe ich darüber.
Gerade dieses Bonedo kennen ja wahrscheinlich viele, weil man da, wenn man irgendwie nach neuen Dingen sucht, ne, findet man da immer die Testberichte dazu. Wie bist du denn da reingerutscht quasi? Hast du schon immer viel über sowas auch geschrieben und die sind auf dich aufmerksam geworden oder wie habt ihr euch so kennengelernt?
Über eine Bekannte. Ich war in Hamburg, ich habe Geld gebraucht und die hat bei denen im gleichen Büro gearbeitet oder nebenan und hat mich denen vorgestellt und dann habe ich für die den ersten Test geschrieben. Seither schreibe ich für dich. Also das war wirklich dann habe ich die Dissertation gehabt, da hatte ich ein Stipendium, da brauchte ich keins. Danach hatte ich wieder kein Geld, dann habe ich wieder angerufen und gesagt, darf ich wieder für euch schreiben. Also das ist was wollte ich jetzt sagen? Ja, das ist, also für mich ist das toll. Ja, aber es ist natürlich auch Geld verdienen. Mhm.
Du hast schon vorhin mal anklingen lassen, ich würde aber ganz gerne da gegen Ende nochmal drauf zu sprechen kommen. Und zwar, du bist nächstes Jahr wieder als Dozent bei den Ferienkursen für neue Musik in Darmstadt vertreten. Was erwartet denn die potenziellen Teilnehmer deines Kurses da?
Es gibt zwei Kurse. Es gibt den, den es auch schon 2014 und 2016 gab, und das ist eben Elektronik für Performer oder wie heißt es denn tatsächlich? Performance Practice Electroacoustic Music. Denn es ist ein Unterschied, also die Studios für elektronische Musik, die richten sich halt doch eher an Komponisten, und es ist einfach eben etwas anderes. Derjenige, der das Instrument spielt, der hat ganz andere Probleme und sieht Sachen anders. Und ich glaube, es macht einfach Sinn, auch jemand von der spielenden Seite da reinzunehmen. Und für die Performer ist es oft die kommen oft mit relativ einfachen Fragen und sagen, wie soll ich das eigentlich machen? Also so deine Frage zum Beispiel vorher, wie fange ich überhaupt an? Oder wie soll ich ein Stück üben? Und dann würde ich eben auch sagen, du musst das zu Hause üben können. Du musst dir einen kleinen Aufbau machen, und dieser Aufbau muss zum Beispiel die ganze Zeit da stehen. Denn wenn du den erst eine halbe Stunde aufbauen musst, hast du keine Lust drauf. Du musst etwas haben, wo du hingehst, genauso wie du deine Klarinette aus dem Koffer, ich rede immer von Klarinette. Kontrabass.
Kontrabass. Ich gucke die ganze Zeit rum, aber hier ist kein Klarinettenkoffer. Vielleicht hat der ein oder andere Synthi hier einen Klarinettensound. Ja.
Also das ist
Cheesy Clarinette.
Also das ist zum Beispiel eine der wichtigen Sachen. Es muss relativ schnell gehen, denn man will als Musiker nicht lange irgendwie aufbauen. Man will jetzt üben und arbeiten. Also es geht um solche Sachen. Oder wie spiele ich mit einem Clicktrack? Oder wie mache ich einen Clicktrack? Oder welche Arten gibt es noch, dass ich mit dem Computer spiele? Das ist für Performer einfach wichtig, ist viel wichtiger als das für einen Komponisten ist. Der Komponist schreibt sein Stück. Wie es dann aufgeführt wird, die Wege, dafür bin ich dann zuständig, das dann zu erzählen. Und die Komponisten kommen mit Fragen und sagen, ja, wie mache ich das am besten? Also das ist der Kurs über Electroacoustic Performance Practice. Und es gibt aber noch ein besonderes Projekt, und das ist über den Moog Minimoog. Der Minimoog, der ist 1971 ist der erfunden, auf den Markt gebracht worden. War der erste, der erste Synthesizer, den man so kennt. Er hört sich fantastisch an. Ein unglaubliches Gerät, der aber halt in der neuen Musik nicht vorkommt, weil dort arbeitet man halt einfach fast nur mit Max MSP. Und ich möchte den als Instrument etablieren und oder überhaupt den subtraktiven Synthesizer, weil er sich einfach fantastisch anhört. Und deswegen kam ich auf die Idee, und das findet nicht nur in Darmstadt statt, sondern ich möchte auch Festivals animieren, und zwei habe ich jetzt schon, dass Stücke für das Instrument geschrieben werden und der dann einfach als Solo-Instrument dasteht wie eine Geige. Es gibt dann statt einem Geigenabend oder einem zum Beispiel Klarinettenabend gibt es dann, soll es einen Abend für Minimoog-Solo geben. Ja. Und dafür werden Stücke geschrieben, und in Darmstadt gibt es dann eben diese Sache, dass wir nach 8 Komponierenden suchen, die Stücke schreiben, und dann suchen wir Interpreten, die dann auch Teilnehmer von dem Kurs sind, die dann diese Stücke spielen, und so versuchen wir ein Repertoire zu etablieren und Leute dafür zu bekommen, dass sie dafür schreiben. Das ging bislang auch jetzt mal schon mal rein technisch, weil der Minimoog ist ein teures Instrument. Inzwischen gibt es aber einen sehr preisgünstigen Nachbau. Deswegen ist das überhaupt jetzt erst die Möglichkeit, das zu sagen. Denn eine Geige oder irgendwas findet man ja überall, den Minimoog findet man jetzt nicht. Aber so kann man sich vielleicht diese 200 Euro oder die 250 Euro leisten, sich diesen Nachbau zu holen. Und der klingt wirklich, der klingt fantastisch. Und das ist dann einfach eine Möglichkeit, das zu machen.
Super, auf jeden Fall werde ich das in die Shownotes mit reinpacken für die zuhören und Interesse haben, sich mal mit so einem Minimoog auseinanderzusetzen. Gegen Ende eines Podcasts stelle ich jedem Gast dieselben 4 Abschlussfragen. Und die stelle ich natürlich jetzt auch dir. Und zwar die erste Frage: Was lernst oder übst du gerade?
Ich bin gerade in der Vorbereitung, dass wir nächste Woche machen wir Aufnahmen von Bernhard Langs Cheap Opera No. 1. Und da suche ich noch ein bisschen bessere Sounds als die, also einfach Sachen, die gut für die Aufnahme passen. Denn Sachen, die auf der Bühne gut funktionieren, sind nicht unbedingt die dann bei der Aufnahme richtig gut sind. Weil wir dort auch sprechen, denn der Text, das Libretto ist Zitate rechtsradikaler Politiker. Und da ist es einfach, die Textverständlichkeit ist dann einfach enorm wichtig. Auf der Bühne haben wir eine Übertitelung, das haben wir auf der Platte nicht. Deswegen, das geht aber durch einen Vocoder. Das heißt, da bin ich also noch sehr am Arbeiten, dass man dann auch wirklich versteht, jedes Wort versteht. Darauf bereite ich mich einfach gerade vor.
Was liest du gerade?
Ich lese ein Buch über Scheidungskinder, weil ich ein Kind habe und wir versuchen, dass das Kind unbeschadet durch die Situation geht. Außerdem lese ich ein Science-Fiction, die Trisolaris-Trilogie. Ich finde das unglaublich. Ich lese eigentlich wenig Science-Fiction, aber das Buch ist so bunt, ich bin total gefesselt. Ein chinesischer Science-Fiction. Ein richtig dicker Wälzer. Barack Obama hat es auch gelesen, habe ich inzwischen gehört. Er war auch sehr beeindruckt. Also wir sind schon zwei.
Packe ich in die Shownotes auf jeden Fall. Der Podcast ist online auf allen möglichen Plattformen. Man kann ihn also überall hören, wo man sonst so Podcasts hört. Ich habe aber parallel bei Spotify eine Playlist ins Leben gerufen. Weidesfeld, die Playlist heißt die. Und jeder Gast darf einen oder mehrere Songs gern der Playlist hinzufügen, wenn er möchte. Und ich bin jetzt ganz gespannt, was du vielleicht dir vorstellen könntest, hier möglicherweise mit diversen wunderbaren Synthi-Sounds oder so dieser Playlist hinzuzufügen. Fällt dir aber spontan was ein?
Oh, da bin ich jetzt gerade echt, da stehe ich jetzt völlig auf dem Schlauch. Was könnte man da hinzufügen? Sind das eigene Aufnahmen?
Gern, muss aber nicht. Also ich füge es einfach quasi bei Spotify der Playlist hinzu. Kann auch ein Song sein, den du gerne hörst oder ein Stück. Alles.
Ich glaube, da würde ich tatsächlich am ehesten Malte Giesen fragen, ob sein Klavierkonzert da drauf könnte. Vielleicht ist es da auch schon drauf. Weil das war schon echt eine coole Sache. Das war, da wurde das Klavier virtuell verändert. Das ist eine super Sache. Ist ein bisschen langweilig, weil es ist was Eigenes und ich habe es hier auch nicht den super hippen Pop-Beitrag, den ich natürlich viel lieber geben würde. Aber ich bin einfach bis zu den Ohren voll. Ich bin überhaupt gar nicht auf dem Laufenden.
Wunderbar. Zum allerletzten Abschluss. Du bist ja dann auch wahnsinnig vielseitig unterwegs. Du publizierst, du beschäftigst dich forschend mit Elektronik, du spielst, du nimmst auf. Was ich immer ein wahnsinnig spannendes Ding finde, ist gerade dieses Leben als Freelancer im Kunstbereich und Musikbereich ist ja ein sehr zehrendes. Also man arbeitet eigentlich pausenlos und muss irgendwie doch dann auch regelmäßig mal schauen, dass man vielleicht mal ein bisschen abschaltet und runterkommt, um den Kopf mal pausieren zu lassen. Hast du irgendwie nach so einer harten Tourzeit oder nach einem langen Tag hier im Studio ein Ritual, was dir dabei hilft, zu entspannen?
Also das sollte ich auf jeden Fall haben. Also im Augenblick ist es wirklich eine harte Nummer, das muss ich sagen. Die Überforderung auch mit einem kleinen Kind ist einfach da, weil ich mich auch einfach voll um das Kind kümmere. Aber gleichzeitig ändert das auch so viel. Also ich bin eigentlich von morgens bis abends unterwegs und eigentlich macht das mir ja Spaß. Es ist dann so ein bisschen ähnlich wie wenn man Marathon läuft, man muss während man läuft versuchen, sich zu entspannen. Und das ist auch ähnlich, wenn man Ligeti-Klavier-Etüden spielt. Man muss, während man spielt, muss man eine Möglichkeit finden, sich zu entspannen, denn sonst verkrampft man und dann kommt man da nicht durch. Also es muss einfach während des Spielens muss man seine, also und während des Machens muss man gleichzeitig irgendwie einen Gang runterschalten und es einfach machen lassen. So funktioniert das eigentlich gerade. Aber ich muss irgendwas gucken. Also ich muss, nächsten Sommer muss ich in die Berge oder irgendwas. Irgendwas muss ich schon machen.
Wenn du im Süden unterwegs bist, nach Darmstadt, kannst du vielleicht einfach noch ein paar hundert Kilometer weiter geradeaus fahren danach und dann vielleicht in die Berge mal kurz.
Ja, sind die 100 Kilometer weiter?
Ein paar hundert, würde ich sagen.
Okay, Sebastian, vielen herzlichen Dank für deine Zeit.
Danke, Max.
Es war super spannend, hier zu Gast zu sein. Wir machen uns jetzt hier gleich nochmal auf die Suche nach der Klarinette, die in irgendeinem Schrank bestimmt noch liegt. Und
das wäre Zeit.
Beschäftigt.
Also eine Trompete habe ich. Ich weiß gar nicht, wieso ich von Klarinette rede.
Ich weiß nicht. Also irgendwo da drüben in so einem Schränkchen wird schon eine liegen und du hast einfach vergessen über die ganzen Kabel. Schon vorbei mit der spannende Talk mit Sebastian Baerweck. Ich habe euch erstmal die Shownotes mit Links zu seinen Publikationen und Projekten vollgepackt. Nach diesem Gespräch würde mich jetzt aber interessieren, welche Erfahrungen ihr eigentlich mittlerweile so mit elektroakustischer Musik gemacht habt und welche Art von Support ihr euch dabei vielleicht gewünscht hättet. Schreibt mir dazu doch gerne eine Mail, eine DM oder lasst einen Kommentar unter dem Post bei Instagram oder Facebook. Ich wünsche euch auf jeden Fall erstmal eine schöne Adventszeit und freue mich schon auf nächste Woche. Ciao!